Hallo und herzlich willkommen zu diesem Handelsblatt Livestream. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, entweder jetzt live in der Mittagspause oder vielleicht schauen Sie dieses Video auch im Nachgang oder Sie hören uns als Podcast. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Laza Bakovic.
Und ich bin Agata Kranklewski.
Und wir wollen heute mit Ihnen über Geld reden.
Ja, oder genauer gesagt, wir wollen gerne über Gehaltsverhandlungen sprechen, speziell in Krisenzeiten. Da sind ja jetzt einige Fragen offen, wie zum Beispiel, was tue ich eigentlich, wenn mein Chef Nein sagt zu meiner Gehaltsvorstellung? Oder ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, um ein neues Gehalt zu verhandeln? Und ja, diese Fragen werden wir heute im Laufe der Sendung klären. Und natürlich werden nicht nur wir beide hier die Fragen stellen, sondern auch Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen hier einzuschicken. Und zwar, wenn Sie einmal unterm Livestream schauen, da finden Sie das Tool Slido. Dort können Sie Ihre Frage eintippen. Die wird uns hier live ins Studio geschickt und dann können wir sie hier für Sie beantworten.
Ja, ganz genau. Ganz zum Schluss haben wir dann noch ein besonderes Schmankerl für Sie. Senden Sie uns gerne Ihre Killerphrasen aus dem Gehaltsgespräch zu und unsere Expertin wird sie dann im Anschluss beantworten. Damit habe ich schon erwähnt. Wir sind nicht allein hier im Studio, sondern für die Antwortseite haben wir uns Expertise mit eingeladen. Bei uns am Tisch ist Claudia Kimmich, Verhandlungs- und Gehaltstrainerin aus München.
So sieht's aus.
Genau, sie gehört zum festen Repertoire hier bei den Handelsblatt Karrierecoaches. Deswegen werden wir auch für dieses Gespräch auf jeden Fall beim Du bleiben. Claudia, ganz herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank. Ja. Extra eingereist hier, ne?
Genau. Fangen wir doch direkt an. Also Gehalt verhandeln in der Krise, das ist das Motto. Ist jetzt eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt zum Verhandeln oder eher ein schlechter?
Dass wir mit dem Kinderkriegen, es gibt keinen guten oder schlechten Zeitpunkt fürs Verhandeln. Okay. Klar, wenn ich jetzt gerade in der Eventbranche bin, obwohl sich's wieder angezogen hat, aber wenn ich einfach in der Branche bin, wo es gerade scheppert und kracht und alles runtergeht, dann ist es blöd. Aber in vielen anderen Branchen ist es gut. Und ehrlich gesagt finde ich es besser, dann zu verhandeln, wenn nicht alle anderen verhandeln. Weil wenn alle hinrennen, ist das Budget natürlich auch schneller knapp.
Ja, du hast gut 20 Jahre Erfahrung in dem ganzen Verhandlungsbusiness. Was würdest du sagen, ist jetzt gerade das Besondere an dieser Zeit?
Also zum einen ist es wirklich, dass ganz viel online auch passiert, dass einfach viel online verhandeln. Das sind dann diese typischen Nasenhaaren-Sachen und sowas, was wir bei Zoom alles auch schon in normalen Konferenzen erlebt haben. Aber der Vorteil ist natürlich auch, dass ich mir dann Zettels hin und hin pappen kann, die ich in einem persönlichen Gespräch nicht haben kann. Und dass also gerade jetzt die Krise, auch die Corona oder jetzt die Ukraine oder was auch immer für Krisen gerade lustig gespielt werden, dass die natürlich als Killerphrase sehr oft eingesetzt werden. Wir können ja nicht. Ja, einseitiger Diademgriff oder wenn er geübt ist, dann der zweiseitige. Und dass es da einfach noch bessere Vorbereitung braucht, dass ich wirklich sagen kann, oh, was können wir denn?
Okay, Zoom-Nasenhaar, das musst du gerade nochmal kurz erklären.
Genau, also wenn Verhandlungen geführt werden und dann die Kamera von unten nicht so hineingefilmt wird oder sowas, einfach wirklich schauen, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Ah. Das ist so ein kleiner Tipp, wenn ich jetzt so, wie wir den Laptop hier stehen haben, wenn du hier so reinguckst, wenn du jetzt im Bild wärst, dann würde man genau in deine Nasenhaare reinfilmen und es möchte keiner sehen.
Ja, du hast aber eben gerade auch schon die Krisen angesprochen, Stichwort Inflation, das drängt natürlich gerade bei vielen. Viele rechnen danach. Erstmal die Frage, ist es clever, mit der Teuerung in so eine Gehaltsverhandlung zu gehen, zu sagen, Mensch, ist doch alles teurer, ich hätte gern mehr Geld, Chef.
Nein, muss ich mal ein paar Tränen heulen. Also wenn ich sage, Chef, ich hätte gern mehr Geld, weil es alles teurer, dann sagt der Chef, gut, dass du es mir sagst, für mich ja auch, dann behalte ich ein bisschen mehr.
Okay.
Und der Deal lautet Leistung gegen Geld. Verdammte Axt. Das heißt, ich muss einfach, was ich kann, darstellen können und dafür dann wirklich kann ich entsprechend was fordern. Ja, und auch, dass sich was verändert hat. Ja, ganz wichtig übrigens, bevor ich befördert werde, bitte vorher verhandeln, nicht eine Beförderung annehmen und dann hinterher verhandeln. Da kriege ich immer die Vollkrise.
Ja, passend dazu fällt mir jetzt auch noch eine Frage ein, was mache ich denn, wenn sich meine persönlichen Lebensumstände geändert haben? Also wenn ich sage, ich habe jetzt ein Kind bekommen, ich habe mir einen Reiterhof gekauft, den muss ich jetzt finanzieren oder ich weiß nicht, vielleicht auch was Dramatischeres wie, ich muss jetzt meine Eltern pflegen, habe dadurch eine zusätzliche finanzielle Belastung, kann ich das als Verhandlungsgrund mit reinnehmen?
Kannst du machen, macht aber nicht unbedingt viel Sinn. Also die Lebensumstände, ja, das ist ja auch der Klassiker, dafür hören sich Frauen dann immer an, sie haben doch einen Mann, sie müssen ja nicht so viel verdienen. Ja, wenn du das dann auf der anderen Seite kriegst, schon eine Holzschlank, oder? Ja, muss ein bisschen kantig werden. Sondern einfach zu sagen, also dann zum Beispiel sagen, kriege ich denn mehr Freizeit dafür oder kann ich flexiblere Arbeitszeiten gestalten? Also das Gehaltverhandeln ist ja auch nicht immer nur das Geld, sondern auch alle außenrum Bedingungen. Und dann würde ich eher auf die Punkte gehen und zum Beispiel sagen, gerade mit dem Reiterhof, übrigens habe ich eine Klientin, die sich zwei neue Pferde gekauft hat und die halt, das ist nicht so weit, die geht halt mittags da immer 2 Stunden. Die hat also einfach eine ausgedehntere Mittagspause rausgehandelt. Also da auch immer gucken, was ist denn der eigene Bedarf und idealerweise, was hat denn vielleicht der Arbeitgeber für einen Nutzen davon, wenn ich das mache? Weil vielleicht kannst du dann die Spätschicht zum Beispiel immer machen, ja, die noch, dass da noch jemand am Telefon ist. Ja. Immer gucken, was bringt's. Also sobald du dem Arbeitgeber einen Nutzen bieten kannst, hast du mehr gewonnen.
Ja. Zur Inflation haben wir auch gerade eine Frage reinbekommen. Da fragt ein User, wenn ich jetzt mein Wunschgehalt für 2023 vorschlagen soll, wie kann ich einen fairen Vorschlag machen, der die Inflation im Jahresgehalt gut berücksichtigt? Also wie sehr muss ich das da so mit einpreisen?
Ja, also die Inflation einrechnen, wir haben ja auch schon einen Artikel gemacht, ne, wo wir ausgerechnet haben, wenn wir von 48.000 ausgehen, mit Inflation der letzten 10 Jahre hätten wir 8.000 plus gemacht und mit 5% mehr jedes Jahr hätten wir 24.000 plus gemacht. Mhm. Das zeigt schon mal, dass Inflation, auch wenn sie gerade sehr hoch ist, nicht unbedingt auch die guteste Berechnungsgrundlage ist. Mhm. Und ich stelle mal die Frage, was kann ich denn verlangen, ist so eine schwierige Frage, sondern einfach mal zu sagen, klar, es gibt Portale, ja, ihr habt bestimmt auch was, wo man nachgucken kann, wie ich gerade stehe. Bitte alle Frauen da draußen Männernamen angeben. Auch das funktioniert leider bei den Portalen immer noch, dass es 20% weniger angezeigt wird. Und dann einfach mal gucken, wie es ist und aber auch dann mal draufschlagen, ja, oder auch Markttest. 3 Arbeitgeber anschreiben oder 3-mal bewerben im Jahr bei Sachen, wo ihr nicht unbedingt hinwollt, sondern wo vielleicht die Branche nicht stimmt, wo dass der Ort nicht stimmt, ja, in was weiß ich, hinter Pusemuckel oder sowas. Ja. Und dann einfach mal probieren. Wenn ich da nämlich plötzlich statt 60.000, 80.000 bekomme, dann weiß ich, dass es geht. Okay. Und dann kann ich anders reingehen in die andere Verhandlung. Also auch ein bisschen mehr spielerisch, mehr Herausforderungen sehen. Nicht so, Gehaltsverhandlungen, jetzt wird alles blöd.
Ja, apropos spielerisch, es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht nur mehr Gehalt zu verhandeln. Ich kann ja auch versuchen, andere gute Dinge zu verhandeln. Richtig, ja. So, da kam jetzt auch eine Frage von einem User rein. Kann man eigentlich auch mehr Urlaubstage verhandeln?
Ob man das kann, weiß ich nicht. Aber wer es nicht versucht, wird es auf alle Fälle nicht feststellen. Mhm. Also generell gibt es eine gesetzliche Seite. Die meisten, die sind, glaube ich, 22 Tage gerade offiziell. Dann gibt es mit mehreren Jahren. Und manche, die meisten gehen eh bei 30 rein. Auch flexible Arbeitszeiten ausprobieren und wieder schauen, was gebe ich denn dem Arbeitgeber dafür? Wenn ich länger, weil ich zum Beispiel am Stück, manche können ja nur 2 Wochen am Stück auch nehmen, das kann also auch eine Verhandlungsmasse sein, dass ich einmal im Jahr auch einen Monat Urlaub nehmen kann, vielleicht sogar einen Teil davon unbezahlt und sagen, okay, dafür danach aber so fit, dass ich dann das Dreifache leiste. Also wirklich immer gleich gucken, was ist denn der Wert dazu.
Ja. Oder beispielsweise auch ein Sabbatical verhandeln, wäre dann wahrscheinlich entsprechend der Logik ja dann auch eine Möglichkeit, dass ich sage, dann möchte ich aber 3 Monate mal frei haben.
Und auch ein Sabbatical, ganz spannend, habe ich jetzt gerade erst wieder erlebt, auch 1 Monat oder 6 Wochen geht, einfach mal frei zu nehmen und dann wirklich, ja, eine Klientin von mir ist gerade quer durch Norwegen gereist mit dem Zug 4 Wochen lang und ist halt voll erholt zurückgekommen und gesagt, super Erfahrung und jetzt habe ich auch wieder anders Kraft. Mhm.
Ich hätte gerade 2 Fragen, die sich ganz gut verknüpfen lassen, weil nämlich einmal von Usern reinkommt, dass in einer Branche von dem User so sehr gesucht wird wie nie und was er dann sozusagen als Gehaltsverhandlung mitnehmen würde. Mich würde noch interessieren, in welchen Branchen geht denn deiner Erfahrung nach gerade besonders viel?
Ja. Stichwort Fachkräftemangel, also IT-Ingenieure. Mhm. Aber natürlich, also was mich ja wundert, ist, dass in der ganzen Pflege- und Sozialbranche einfach nicht besser verhandelt wird, weil da ist ja gerade auch keiner mehr. Also ich frage mich ja sowieso, am Flughafen ist keiner, im Krankenhaus ist keiner, in der Gastro ist keiner, wo sind sie denn alle? Also es gibt ja gerade nicht so viel, wo sie rumspringen. Aber auch da ist immer dieses, das sind auch diese Killerphrase, in der Branche geht nichts. Ja, Quatsch, es geht immer was. Ja, also und auch da kommt drauf an, was es jetzt für eine Branche ist. Aber ich habe auch Sprünge von 50, 60, sogar 80% schon erlebt. Wow. Ja, von 0 bis 80% mit einer Verhandlung. Okay. Naja, gut, okay, es waren dann eher 3 in Folge. Ja. Also das geht dann, ganz oft passiert ja nicht in der ersten Verhandlung das Endgültige. Mhm. Ja, da kommt dann schon so eine Killerphrase, ah, ich kann das nicht allein entscheiden. Oder ich muss, ich würde ja gerne und so, das, da gehen wir dann am Schluss nochmal drauf ein. Das ist hinzugucken, was geht denn und halt wirklich immer höher ansetzen. Also ich sage immer 3 Ziele, eine Schmerzgrenze, unter der geht ihr. Also aufstehen und gehen oder zumindest ernsthaft sich damit beschäftigen mit einem neuen Job und wirklich mal bewerben, eben zum Beispiel die 3 woanders hin, so, wo ich nicht unbedingt hin will. Dann ein Okay, wo ich so, damit bin ich richtig gut, okay. Und dann die 3., die jammert aber du, wo du 3 Tage kreischend unterm Kronleuchter hängst und nach München kommst, um mich zum Essen einzuladen.
Ja, auf die Jabba Dabba Du werden wir auf jeden Fall drauf steuern. jetzt habe ich meine Frage total vergessen.
Aber wenn wir sonst das Ziel erstmal haben, wie mache ich denn dann weiter in dieser Verhandlung? Also wie kann ich den Chef dazu bekommen, das ist natürlich möglichst bei Jabba Dabba Du dann Ende, muss ich dann schon über Jabba Dabba Du sozusagen einsteigen, damit ich dann da ankommen? Was ist da clever?
Das kommt darauf an, wie der Chef oder die Chefin gestrickt sind. Ja. Und noch wichtiger ist tatsächlich die Vorbereitung, wirklich zu gucken, dass ich vorher einfach genau weiß, was ich will. Okay. Also am besten wirklich eine Liste machen, eine gute Excel-Liste. Ja, wer nicht knapp 18 ist, bitte mindestens 2-3 Seiten. In der ersten Spalte, was mache ich? Projekte, meine Fähigkeiten, meine Stärken, okay, was sind Erfolge gewesen, wirklich mal aufschreiben. In der zweiten Spalte, was war mein Anteil? Also habe ich zum Beispiel einen Prozess entdeckt, der deutlich verbessert werden kann. Ja, eine Klientin von mir hat pro Supporter, also Support-Mitarbeiter, eine Stunde Arbeit eingespart und das sind 40 Support-Mitarbeiter. Also das heißt, sie hat mal ein komplettes Jahresgehalt durch eine Prozessveränderung eingespart. Also da kann ich natürlich, wenn ich so einen Nutzen biete, kann ich was anderes haben. Und das ist auch schon die dritte Spalte, ist der Nutzen für den Arbeitgeber. Und da ist wirklich wichtig, wir kaufen ja auch keine Thermoskanne für die Kaffeemaschine, also abgesehen davon, dass Kaffee aus Thermoskannen gruselig ist, aber wir kaufen ja warmen Kaffee und nicht die Thermoskanne. Das heißt, wirklich immer gucken, was ist der Nutzen? Und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig rauszufinden, wie kann ich denn den messen? Aber zum Beispiel, wenn ich auch ein Lager leer räume, dann habe ich wieder mehr Platz, kann ich mehr Umsatz machen. Richtig. Das ist ein klar messbarer Nutzen. Oder wenn ich selber einen Flyer entwerfe, spare ich vielleicht 2.000 Euro Marketingagentur. Also da auch mal ein bisschen tiefer reinschauen und genauer hingucken.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Also, weiß nicht, ich habe jetzt als Vertriebler so und so viel Umsatz reingeholt. Wie viel kann man dann da auf seine individuelle Leistung dann runterrechnen?
Ja, also bei den Vertrieblern ist es relativ einfach, weil die haben ja ganz oft auch prozentuale Bezahlungen auf den Umsatz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine Klientin gehabt, die hat 2,2 Millionen auf 2 Jahre eingespart und hat dann gesagt, naja, 1% davon als Prämie wäre doch gut. Und die hat dann wirklich 2x25.000 Euro sogar bei einem Konzern bekommen, wo es immer ein bisschen schwieriger ist. Ja. Also auch kreativ sein, sich halt wirklich auch mal Hilfe holen, sich mit Freunden drüber setzen, einfach mal kreativ sein und überlegen, was geht. Und dann bitte, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und beim Thema Gehalt sind wir halt leider meistens bei den Gründen.
Mhm. Das ist mir auch gerade meine Frage wieder eingefallen, die mir gerade vor Schreck entronnen ist. Und zwar jetzt mal so, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ziemlich kurz vor dieser Gehaltsverhandlung. Was ist denn so, wie kann ich mich quasi in den letzten 10 Minuten vor diesem Gespräch ganz konkret vorbereiten? Sollte ich mir schon mal so einen Einstiegssatz quasi zurechtlegen? Hast du da einen guten Tipp?
Ja, also einatmen, ausatmen für den Anfang, das ist auf jeden Fall mal lebensverlängernd. Ja, und vor allem ausatmen. Die meisten sagen ja mal, hol mal tief Luft und wenn ich jetzt aber immer tief Luft hole, dann habe ich irgendwann so eine Quieksquatschstimme und das ist ganz gruselig. Und so, wirklich wieder raus. Das heißt, auch da gucken, wer sehr aufgeregt ist, übrigens von der Yoga-Atmung, linkes Nasenloch ein, rechtes aus, senkt den Blutdruck und die ganze Aufregung. Also das geht mit 10 Mal wirklich in 30 Sekunden, kannst du dich echt komplett runterfahren, auch rote Flecken damit wegkriegen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, immer auch das Bewusstsein durchmoderieren. Also wenn ich selber aufgeregt bin, zu sagen, also ich bin jetzt nervös, dann lächelt da jeder drüber, weil das nämlich selber kennt. Ja, eine Klientin von mir hat mal vor dem Vortrag, die hat sich immer halt die Nägel abgekaut. Mhm. Die hat sich dann hingestellt, mein Name ist sowieso, mein Vortragsthema heute lautet und ich bin nervös. Dann haben alle gelacht und dann hat sie gesagt, und weißt du, danach war es weg. Mhm. Weil wir ja in den Widerstand gehen. Also diese Ängste, die wir haben und wir gehen in den Widerstand und Widerstand ist eine wahnsinns hohe Energie. Ja, und wenn ich dann diese Energie da reingebe, dann wird es nur noch schlimmer. Und ich gehe irgendwie am Pinguin und dann wird es mit dem Blocker sein, ganz schwierig und meine Stimme bleibt hier ganz hinten. Also dieses wirklich mal auch ein bisschen hopsen oder sowas, so blöd es klingt. Ich schreie mal auf dem Fahrrad rum, wenn ich vorher irgendwo rumfahre oder singe ein bisschen durch die Gegend. Also sich selber locker machen und dann einfach schauen, okay, habe ich meine Argumente am Griff? Und bitte, bitte nicht alle Argumente auf einmal, sondern nur die 3, die ich brauche, dann hinterher.
Hilft ja wahrscheinlich auch, mit so einer besonders guten Energie auch einfach in so ein Gespräch reinzugehen. Ne?
Lustig also, übrigens auch, wenn die Sonne scheint, verhandelt sich's besser, als wenn es im November grau ist. Jetzt haben wir November und die Sonne scheint. Ne? Aber Glück gehabt. Aber tatsächlich ist im Mai ist nachgewiesen, gibt Studien dazu, dass es besser funktioniert als im November. Also weil halt einfach die Leute bessere Laune haben.
Ja. Gilt es eigentlich generell auch so für so eine Tagesverfassung? Also sollte ich irgendwie schauen, wenn ich mit meinem Chef oder mit meiner Chefin spreche, vielleicht nicht den Tag erwischen, wo die gerade eh schon mit einem schlechten Gesichtsausdruck durch den Flur tapern, missmutig sind, schlecht gelaunt.
Naja, auch generell. Also wenn zum Beispiel die Chefin immer Freitagmittag schon mal gern keine Ahnung wohin fährt, weil sie nämlich irgendwie ihr Homeoffice dann macht, oder also zum Beispiel mit mir morgens vor 10 verhandeln, ja, da könnten meine Mitarbeiter aber mal gleich, können uns auch gleich sein lassen, weil da sage ich nur, lies zwischen den Zeilen, weil da bin ich halt nicht ansprechbar. Also auch da gucken, am besten ist es natürlich, wenn ich eine Leistung gebracht habe und wenn ich was Messbares habe und sagen kann, übrigens hier, dieser Kunde, der jetzt hier gerade für 3,5 Millionen abgeschlossen hat, auf meinem Mist gewachsen. Und dann, wenn ich das direkt machen kann, ist es natürlich die beste Variante. Und ansonsten halt immer mitschreiben, alles das sammeln und dann auf der Pfanne haben, wenn ich es brauche. Übrigens auch mal, wenn ich nicht nur zum Gespräch gehe und es direkt aufgesetzt wird, sondern wenn ich vielleicht mal dem Chef im Aufzug begegne und sage, übrigens, 1, 2, 3, 4, 5 habe ich erledigt. Pro Stockwerk ein Erfolg.
Also, dass ich mal zwischendurch wie so kleine Anker setze quasi. Übrigens, hallo, ich bin auch noch da, ich mache gute Dinge.
Genau, ganz ehrlich, Chef und Chefinnen, wie sollen die, wenn die 20, 30, 50 Leute haben, wie sollen die wissen, was jeder Einzelne tut? Und wenn du ständig diese CC-Mails, wissen wir alle, wie viel von den CC-Mails lesen wir wirklich?
Es kam gerade noch eine Frage rein, wie gehe ich damit um, wenn ich eigentlich schon eine Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt bekommen habe und dann den Job wechsle. Da ist ein User, der wird so Mitte 2023 8% mehr Geld bekommen, will sich aber im Frühjahr offenbar wegbewerben. Kann der dann schon selbstbewusst das erhöhte Gehalt bei dem nächsten vorschlagen, ist die Frage?
Also ich würde es erlauben, also machen. Und ganz ehrlich, auch da, es ist ja, früher war es ja so, dass wir eine Lohnsteuer gehabt haben und dann hat der Arbeitgeber gesehen, was ich vorher gehabt habe. Deswegen war Lügen ein bisschen blöd, aber heute ist es ja nicht mehr so. Also warum soll mich jemand, also ich bin immer der Freund von, ich sag die Wahrheit und sag dann, das war deutlich zu schlecht und deswegen mache ich das jetzt weiter. Aber dieses zu lügen und zu sagen, ich habe das schon, aber wenn das schon zugesagt hat, ist es ja die Wahrheit. Insofern, go for it.
Okay, aber das heißt, du sagst, Lügen in der Verhandlung wäre okay? Das
grundsätzlich,
ist schon ein großes Wort.
Naja, weißt du, wenn du dich sicherer damit fühlst, dass du sagst 70.000 und nicht, ich habe 50, aber ich bin 70 wert, ja, dann ist es einfach besser zu sagen, jetzt, also, und ich würde auch dann nicht sagen, ich habe jetzt 70.000, sondern zu sagen, ich bin 70.000 wert. Mhm. Und bitte immer einen Punkt machen und danach die Klappe halten. Die Klappe halten ist eine voll gute Verhandlungstaktik. Nix.
Ja, falls Sie an dieser Stelle erst eingeschaltet haben, noch einmal ganz kurz der Aufruf. Ja, ist ja ganz wichtig, auch die alle mitzunehmen, die eben gerade erst eingeschaltet haben. Unbedingt noch der Aufruf, senden Sie uns Ihre Killerphrasen zu. Claudia Kimmich, unsere Gehaltsexpertin, wird Sie dann am Ende dieses Streams beantworten. Also das heißt, Gegenargumente, die Sie mal in einer Gehaltsverhandlung bekommen haben, senden Sie uns sie gerne via Slido zu unter diesem Stream.
Bevor wir war richtig die Knackigen, ich habe da Spaß dran, weil wer mit mir fertig wird, wird nachher auch mit jedem Verhandlungspartner fertig. Nutzt eure Chance.
Nutzen Sie die Gelegenheit auf jeden Fall. Genau, eine Frage, die wir auch noch vorab reinbekommen haben, tatsächlich von einem Leser oder einer Leserin. Wenn das Unternehmen aktuell keine Gehaltserhöhung zahlt oder zahlen kann, was sind denn noch andere Dinge, die man von seinem Arbeitgeber verlangen kann oder sollte? Ein paar haben wir jetzt schon angesprochen, aber vielleicht kannst du es nochmal so gesammelt nennen.
Ja, also erstmal, wenn es der Arbeitgeber nicht zahlen kann, würde ich es erstmal nicht glauben und nochmal dreimal nachfragen und sagen, okay, wer sagt es, wo muss ich hingehen, was gibt es noch für Töpfe? Also nur dieses, es geht nicht, ist halt wieder eine typische Killerphrase, die würde ich erstmal nicht glauben. Oder wir zahlen alle gleich und latter so ein Blups. Ne? Ja. Also das würde ich grundsätzlich mal nicht glauben und Hartnäckigkeit ist auch eine gute Verhandlungstaktik. Aber ich kann Kinderbetreuung, also alles, was keine Lohnnebenkosten produziert. Ja, Vorsicht beim Auto, das bitte immer vom Steuerberater überprüfen lassen, weil mit 1%-Regel und sowas kann das auch mal nach hinten losgehen. Aber Kinderbetreuung, in München ist es eine MVV-Karte, hier heißt es wahrscheinlich, was weiß ich,
die Rheinbahn,
was auch immer, genau. Dann Essensgutscheine, auch da vorsichtig, immer mit Geldwerten. Vorteil, manchmal muss man es dann versteuern, also einfach gut nachsagen. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, die hatten ein Fitnessstudio unten im Souterrain, also nicht das eigene, sondern so ein ganz normales Fit plus Blums, wie auch immer die heißen. Und die haben eine Gesamtmitarbeitermitgliedschaft abgeschlossen und die Mitarbeiter konnten während der Arbeitszeit bis zu einer halben Stunde täglich darunter gehen und Sport machen. Also sie mussten es nachher nacharbeiten, aber sie konnten es halt unter dem Tag machen. Und das ist richtig Mehrwert, ja, wenn du einfach nach so einem anstrengenden Gespräch und dann sprechen mal eine halbe Stunde den Wolf weglaufen kannst, dann hilft das einfach. Also das hat richtig was gemacht. Die haben auch richtig an der Produktivität was gemerkt hinterher. Die haben das gemessen, es hat richtig was gemacht. Und auch da einfach kreativ sein und sagen, na, wie wär's denn, wenn wir hier, wenn wir in Erding die Therme haben und wir machen einmal im Monat einen lustigen Planschtag oder was auch immer.
Total.
Was ich mich ja auch tatsächlich gefragt habe, du hast jetzt schon darüber gesprochen, von wegen, ich würde es dann so formulieren, dass ich 70.000 Euro wert bin zum Beispiel, auch wenn ich mich nicht ganz so richtig traue. Und ich glaube,
bitte, ganz wichtig, üben. Wenn ihr euch nicht traut, dann übt es, bis es euch aus den Ohrwascheln wieder rauskommt. Weil wenn ihr es 50 Mal gesagt habt, dann hilft das auch. Und dann auch zu sagen, als Madonna, als Märkte sagen, also ich bin 70.000 wert, da sind wir uns wohl einig. Oder die Trump-Nummer, fix noch einmal, jetzt gibt's mal was Geld. Also einfach wirklich die verschiedenen, ja, Madonna oder Donald Duck. Übrigens, wer mit der Aussprache nicht so einen Finger in den Mund stecken, dann wird die Aussprache nachher auch deutlich. Also üben vorher, wirklich üben, üben, üben. Das ist das A und O.
Okay, also die Übung bringt auf jeden Fall diese Selbstsicherheit rein. Was ich mich aber frage ist, wie schaffe ich es denn, mich einerseits nicht unter Wert zu verkaufen, aber andererseits auch nicht gierig rüberzukommen?
Wieso
also
nicht gierig? Was ist, wenn dich jemand für gierig hält?
Das ist die Frage.
Ich finde gierig voll gut. Und?
Aber wenn mein Chef das nicht gut findet?
Ja, das ist ja die Frage. Also das ist unser Empfinden. Und das ist übrigens wieder so eine typische Frauenfrage. Das hat mich noch nie ein Mann gefragt. Bin ich zu gierig oder gehe ich zu weit? Ja, hat mich noch nie einer gefragt. Also dieses, wann bin ich denn gierig? Oder ich höre immer so, aber ich will ja nicht unverschämt sein. Naja, wann bist du denn unverschämt? Ja, wenn du darüber länger gesprochen hast, dann denkst du dir so, ach, 85, eigentlich hört sich das auch ganz gut an und wert bin ich es allemal. Ja, ich habe jetzt eine Klientin gehabt, die hat dann gesagt, ja, die wollte also 165 war, glaube ich, ihr Minimum, also ist Pharma und höhere Führungsposition. Und die hat dann gesagt, ja, also es muss schon sechsstellig sein mit einer 2 davor. Und weil halt Montag ist, gehen wir auf 195. Und die hat gesagt, sie kriegt es nie raus. Und dann hat sie hinterher gedacht, boah, das hat voll Spaß gemacht. Mhm. Ja, also dieses auch so sein und dieses einfach mal rauszuhauen. Deswegen wieder, ich sage das zum dritten Mal, weil Wiederholung hilft, da bewerben, wo ihr nicht unbedingt hinwollt. Also nicht als Veganer beim Metzger, ja, aber im Marketing zum Beispiel, wenn ich nicht in die Pharma will, sondern nur in die IT, dann mal da probieren oder umgekehrt oder von München nach Hamburg oder umgekehrt. Einfach mal austesten. Der Haken ist, es könnte sein, dass es funktioniert und 40% meiner Klienten nehmen diese Jobs dann an und gehen nach Hinterbuchstehude. Aber haben dann halt, kommen dann oft zurück und haben dann halt wirklich 40-50% mehr.
Ja. Das ist der Vorteil daran. Ja. Ja.
Genau, ich sehe auch schon, es kommen viele Killerfragen rein. Trotzdem noch einmal der Aufruf. Wenn Sie eben gerade erst eingeschaltet haben, senden Sie uns gerne Wortschnipsel, Wortfetzen aus Ihrem letzten Gehaltsgespräch zu, wo Ihnen eine Gehaltserhöhung verwehrt blieb. Und genau, unsere Expertin Claudia Kimmich wird das am Ende dieses Streams beantworten. Vor allem müssen wir aber, glaube ich, noch über ein Wort reden. Es geht sehr in die Richtung, was Agatha gerade schon angesprochen hat, nämlich das Wörtchen Nein. Schwieriges Wort in Behandlungen. Wie gehe ich erstmal, das ist ja die offensichtlichste Frage, wie gehe ich erstmal damit um, wenn ich so eine Nein kassiere auf meine Forderung? Also beispielsweise, wenn das jetzt nicht so glimpflich ausgegangen wäre in dem Beispiel mit der Pharma-Managerin.
Genau. Also es gibt ja zwei Seiten. Einmal, wenn ich ein Nein bekomme, aber auch, wenn ich ein Nein ausspreche. Wenn ich ein Nein bekomme, gibt es drei verschiedene. Es gibt einmal ein informelles Nein. Nein, wir haben kein Budget. Nein, das passt von der Ausrichtung her nicht. Nein, was weiß ich. Dann ein Entscheidungsnein, nein, für dieses Jahr gibt es gar keine Gehaltsverhandlungen, das ist oder keine Gehaltserhöhung, das ist relativ nah beieinander oder wir haben uns gegen jemanden entschieden oder was auch immer und es gibt dieses persönlich genommene oder gemeinte Nein. Ja, jetzt ist es aber meistens so, dass wir also ein Nein eher persönlich nehmen, als es meinen. Ja. Wenn ich vergleiche, verhandle immer mit dem Tanzen, wenn ich jetzt also Disco vor tanzen gehe oder Salsa tanzen gehe und ich will mit einem tanzen und der sagt, ich kann nur Disco Fox nicht Salsa, dann geh halt nicht auf die Veranstaltung, dann kann ich es persönlich nehmen oder ich kann mit jemand anders das Lieblingslied tanzen und kann daraus machen. Also, weißt du, wenn du sagst, ich nehme nichts persönlich, wenn 500 Leute sich bewerben, dann gibt's ja 499 Neins.
Ja.
So, dann wie viel müssen es dann persönlich nehmen? Sagst du erstmal keiner. Wenn du aber einer von den 499 bist, denkst du, Menno. Ja, und deswegen auch mal gucken, wie ist es, manchmal ist es auch gemeint, weil wenn du nämlich zufällig dem Schwiegersohn ähnlich siehst, der gerade der Tochter das Haus abgeknöpft hat, dann hast halt Pech gehabt. Ja. Dann kann es auch so sein. Aber auch da, nein, ist immer erstmal der Auftakt, ja, die Aufforderung zum Tanz.
Ah, okay.
Ja. Hartnäckig bleiben, dranbleiben. Ich habe jetzt eine Klientin gehabt, das hat ein halbes Jahr gedauert und wir haben mitgezählt, 42 Gespräche. Sie hat aber 60% mehr gekriegt hinterher, weil sie wollte unbedingt bei dem Arbeitgeber bleiben und sie ist bis zum Vorstand gegangen. 42 Gespräche.
Ja, das heißt, das waren 42 Neins?
41. 41 Neins. Und sie hat aber im Endeffekt wirklich 60% mehr gehabt, weil sie konnte dann bis zum Vorstand und sie hat gesagt, es ist mir egal, ich will mit dem sprechen, der das macht und ich bringe euch hier das und aber es ist Hartnäckigkeit und Hartnäckigkeit ist einer der wesentlichen Verhandlungsskills.
Wenn man jetzt nicht diese Ausdauer hat, sage ich mal, mit 41 Neins ist schon recht hart. 38. Was würdest du sagen, wo ist da so eine Grenze?
Also generell sage ich, nach dem dritten Nein ist es für den Allerwertesten.
Okay.
Ja, wenn du 3 Nein kassiert hast, brauchst du es beim 4. Mal nicht versuchen. All dieweil, außer du hast Konsequenzen gezogen. Wenn du keine Konsequenzen ziehst, weiß der Arbeitgeber, dass du auch beim 4. Mal keine ziehen wirst. Mhm. Das ist auch das Klassische. Aber es ist mein Traumjob. Ja, das ist schön, aber nicht hilfreich für die Verhandlung. Mhm.
Hilft es dann auch im Zweifelsfall schon offen zu legen, dass ich vielleicht mit einem anderen Arbeitgeber liebäuge und hey, hör mal zu, ich habe hier sonst noch dieses Angebot.
Genau, also Vorsicht, wenn es ein Datenzahlen-Faktenchef ist, auf keinen Fall, weil der sagt, geh mit Gott, aber geh, weil die können mit Druck, das mögen die nicht. Ja. Wenn es Machtmenschen sind, ja, und ich würde es halt auch im Zweifel immer offenlegen und sagen, pass auf, ich will wirklich bei euch bleiben, mir macht der Job Spaß, ich finde die Company gut, ich habe damit ein Problem. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe hier zwei Angebote, was machen wir denn jetzt? Also einfach die auch mitzunehmen und ins gleiche Boot zu setzen.
Ja. Wir titeln heute Risikofaktor Lohn beim Handelsblatt. Damit komme ich so ein bisschen zurück zur Inflation, weil nämlich da auch noch eine Frage aus dem Publikum dazu kommt. Erstmal, für die Unternehmen ist es einfach nochmal ein weiterer Kostenfaktor. Energiepreise gehen hoch, Rohstoffpreise gehen hoch, jetzt wird das Personal eben auch teurer. Wie wichtig und wie realistisch ist es dann, je nach Statistik sind wir gerade bei 10-11% Inflation in Deutschland, da wirklich jetzt drüber zu bleiben oder zu sagen, okay, jetzt kommt dieses eine Jahr, nehme ich vielleicht ein bisschen weniger mit, aber dann im nächsten Jahr vielleicht dafür umso mehr. Also wie sehr muss ich mich da an dieser Inflationsschwelle jetzt
gerade orientieren? Naja, stell dir kurz vor, du sagst jetzt, ich bin mal ein braver Mitarbeiter und ich mache jetzt ein Inflationsausjahr und verlange da nur 5% und übernächste Woche sprichst du mit dem Kollegen, der hat die 15% durchgesetzt. Was macht's mit dir?
Auf jeden Fall kein gutes Gefühl.
Genau. Und das ist, also es ist schwierig, das pauschal zu sagen, ja. Es gibt natürlich Unternehmen, wo einfach mal komplett verzichtet wird, aber da ist auch eine Transparenz wichtig, dass miteinander darüber wirklich drüber gesprochen wird. Und wir haben halt in Deutschland immer noch über Geld spricht man nicht.
Ja.
Ja, und mach das mal auf einer Geburtstagsparty mal so sagen, also ich verdiene das, was verdient ihr denn? So. Ja, dann ist die Decken oder der Teppich ist super interessant. Ja. Und selbst unter Kollegen, ja, also ist übrigens was ich tatsächlich Mädels gerne empfehle, wartet mal, bis die Kollegen ein bisschen mehr getrunken haben, dann prahlen sie auch gerne mit ihrem Gehalt, dann findet das auch raus. Also.
Ja, es kam jetzt, weil wir jetzt gerade über Inflation noch gesprochen haben, aus dem Publikum die Frage rein, wie berechtigt ist die Sorge um die Lohnpreisspirale? Ist das ein hartes Argument, das mir in die Verhandlungsparade fahren kann? Verhandlungsparade finde ich
übrigens ein schönes Wort. Verhandlungsparade ist ein schönes Wort, ja. Also natürlich wird es immer mehr. Und es haben ja jetzt auch Discounter wie Aldi, Lidl und Co. haben ja auch freiwillig draufgelegt. Aber ganz ehrlich, das ist einfach auch Niedriglohnsegment. Da tut auch jeder Euro mehr weh, als wenn ich in einem vernünftigen Segment bin. Also nicht, dass es keine vernünftige Arbeit ist, aber da ist einfach, wir sprechen einfach von anderen Zahlen. Wenn ich halt irgendwie 1400 netto im Monat habe, dann fallen mir halt 20 Euro deutlich mehr ins Gewicht, als wenn ich 3,5 netto habe. Also da auch mal gucken, ist das wirklich das Argument? Und vor allem, ich gehe ja weg von meiner Leistung. Also ich kann dann im nächsten Jahr, und vor allem, wenn die dann sagen, okay, jetzt geht die Inflation auch von 7% wieder auf 1% runter, dann kriegst du nur noch 1%. Wunderbar. Ja. Würde ich als Arbeitgeber sofort nutzen.
Und sozusagen noch kleiner Faktencheck. Noch gibt es in Deutschland keine Anzeichen für eine Lohnpreisspirale. Zumindest die Datenlage gibt das noch nicht her. Haben wir auch genau in der heutigen Titelgeschichte genauso eben einmal behandelt.
Okay. Mhm. Genau. Eine Frage, die ich total interessant finde, die vorhin reingekommen ist. Hier steht, oder hier hat ein User geschrieben, in meiner Branche wird, jetzt habe ich mir eine Zeile vertan. Hier, unser Boss fragt immer, warum hast du mehr Geld verdient als deine Kollegen? Was kann man darauf antworten? Ich habe diese Frage noch nie bekommen.
Warum hast du mehr Geld verdient als deine Kollegen?
Genau. Ja, also das wäre so eine klassische Killerphrase, wo ich sagen würde, wenn du Chef das nicht weißt, was ich mir leiste, dann solltest du mal genauer hinschauen. Vorsicht, bitte sowas nur tun, wenn ihr es wirklich im Kreuz habt und wenn ihr euch das traut und wenn es auch mit dem Chef funktioniert. Und ansonsten einfach vorbereitet zu sein, wenn ich meine Leistungen habe, zu sagen, ich habe hier das gemacht, ich habe hier das gemacht. Und dann kommt ja oft die Sage, ja, das ist aber auch Vertragsbestandteil. Ja, möglicherweise und mein on top ist. Ja. Also da halt einfach gut vorbereitet sein. Und dann könntest du natürlich auch die Gegensätze sagen, naja, also ich habe es ja nicht nur mehr verdient, sondern wenn wir jetzt hier auch mal Männer und Frauen gleich bezahlen, dann hätte ich ja sowieso mal 30% mehr.
Ja. Aber ist dann smart, trotzdem so anzusprechen, wenn jemand anders auf derselben Position zum Beispiel mehr verdient? Das finde ich eine total spannende Frage. Also kann ich das als Verhandlungsgrundlage nehmen, dass man sagt, ich weiß da was, oder wie geht man da geschickt vor?
Genau, also ich würde es nie grundsätzlich als Eingangsthema nehmen und ich würde auch nicht sagen, naja, ich bin ja blond und deswegen bin ich manchmal ein bisschen blöd und kann nicht so verhandeln, sondern dass ich sage, ich habe was, also wirklich eine Klientin von mir hat am Kopierer die Lohnabrechnung gefunden von jemand anderen, hat den, für den gleichen Job Mann, Frau wirklich 35% mehr. Die hatte jetzt auch noch einen Migrationshintergrund, also da hat's, hat dann auch noch einen Migrationshintergrund gehabt, also da hat's richtig gescheppert. Und da haben wir auch überlegt, die hat dann gesagt, ja, und ich gehe da jetzt hin und ich hau da auf den Tisch. Und, naja, was hast du denn davon? Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Argumentation vernünftig aufgebaut und haben dann gesagt, und übrigens, wir beide wissen, dass in diesem Unternehmen das Geld bezahlt wird. Mhm. Und wir haben doch hier Diversity als Wert. Mhm. Auch da wieder ganz wichtig, die Pausen und das anzuschauen. Und das ist übrigens so eine typische Killerphrase mit, es wird hier nie bezahlt. Mhm. Ja, auch das kriege ich zum Beispiel sogar bei Leuten, wo ich weiß, dass ich das Dreifache von dem kriege, ja, was andere kriegen. Und dann kommen andere zu mir und sagen, sag mal, du hast auch dabei, du hast doch für das Geld nicht gearbeitet. Ja, natürlich nicht. Ich unterschreibe zum Beispiel auch nicht, dass ich über Geld nicht reden darf. Also ich streiche das aus jedem Vertrag raus, weil das ist mein Thema. Ja, ja, steht aber ganz oft drin, ist übrigens nichtig. Also könnte mit dem Rechtsanwalt vielleicht nochmal gucken, aber dieses, ich darf über mein Geld nicht reden, ist noch nie jemand gekündigt worden.
Ja. Aber trotzdem fällt es ja vielen schwer. Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass es ja auch wirklich ein tabuisiertes Thema ist, gerade hierzulande. Findest du das ratsam, das trotzdem irgendwie mal einzubringen in meinem Unternehmen, dass ich mal in einem guten Moment frage, was verdienst du eigentlich und wie mache ich das, ohne dass sich alle unwohl fühlen?
Naja, das ist ja auch immer, genau. Einmal hier, wir gehen jetzt mal gleich raus und schmeißen es mal in den Raum. Ne? Ja. Keiner verlässt den Saal, ohne zu sagen, was er verdient. Dann haben wir auf alle Fälle jede Menge Spaß.
Oder wir lassen alle die Lohnabrechnung einmal.
Ja, genau. Also, genau, auf dem Kopierer. Das ist so, dann können wir das mal, machen wir dann in die nächste Ausgabe auf die Titelseite, oder? Was wird beim Handelsblatt verdient? Ich denke, dieses vertrauensvolle, auch zusammen, bin ich denn auch bereit, meinen Lohn zu sagen. Ja. Also ich gehe damit zum Beispiel sehr offen um, auch was ich jetzt im Unterschied in Unternehmen oder in Unis nehme oder auch wenn ich irgendwo hingehe. Und wie gesagt, deswegen unterschreibe ich das auch nicht. Bloß, ich muss natürlich auch, das ist Übungssache. Wir sind halt so sozialisiert. Über Geld spricht man nicht. Mhm. Ja, Geld hat man, Geld stinkt, Geld macht den Charakter kaputt, was weiß ich. Da können wir mal alle gucken, was für Killerfrau oder was für Glaubenssätze in der Familie auch ausgesprochen worden ist. Mhm. Ja, also ohne Fleiß kein Preis, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also das sind ja alles so Sätze, die auch noch so von Opa, Omas Zeiten kommen. Die sind, haben wir aber halt in der DNA mit drin. Und dann reagieren wir da drauf. Und dann fühlt sich's unwohl an. Und es lohnt sich immer hinzugucken, warum fühlt sich was unwohl an? Ist es mein eigenes Ding oder ist es noch von der Oma übrig geblieben? Ja. Wo können wir es der Oma auch hinterhergeben?
Da kam jetzt passend dazu auch noch eine Frage rein. Eben, ist es denn an sich erlaubt, sich über Gehälter auszutauschen oder kann das vom Arbeitgeber verboten werden?
Aber das hast du also es kann verboten werden, aber wie gesagt, ich weiß von nicht einer einzigen Variante, wo eine Kündigung funktioniert hätte oder auch nur ausgesprochen worden ist. Mhm. Und die Rechtsanwälte, die ich kenne, sagen auch, alles ist nichtig.
Ja. Mhm. Ja. Genau, wir haben gerade in ein paar wichtigen Sektoren auch Tarifverhandlungen, also einmal Metall- und Elektroindustrie, aber eben auch beim öffentlichen Dienst, zwei sehr, sehr große Runden. Wenn man jetzt in einer der Branchen ist, und das ist offenbar hier eine Nutzerin oder ein Nutzer, und es dann unklar ist, wie wird diese Tarifverhandlung ausgehen, in dem Fall ist es IG Metall, wie fordert sie ein höheres Gehalt oder eher, wenn die Projekte gleichzeitig größer werden, also schon so in dieser, ich sag mal, noch so Abtastphase, in denen die Verhandlungen laufen.
Genau. Also ganz wichtig, nur auf die Tarifverhandlungen verlassen ist sowieso Quatsch, ne? Weil das ist einfach zu klein und zu wenig. Ja. Wichtig ist auch da tarif- oder außertariflich. Ja. Ja? Ich höre auch immer, ja, aber ich will nicht außertariflich sein, dann muss ich arbeiten 60 Stunden die Woche und habe keine 35-Stunden-Woche mehr. Vorsicht, auch da einfach mal genau hingucken, wie es wirklich ist, weil ich entscheide ja trotzdem immer noch selber, was ich arbeite. Und dann einfach gucken, geht's über einen Bonus, geht's über außergewöhnliche Zahlungen, auch im Tarifvertrag hilft unglaublich, wer lesen kann und es tut, ist klar im Vorteil, weil es gibt immer 3-5 Paragraphen, wo Extrazahlungen drinstehen. Mhm. Das liest halt nur keiner, weil die sind halt 25 Seiten, ja, wie viele Tarifverträge hast du schon gelesen,
dann weißt du. Das heißt STRGF, also suchen und dann Extrazahlungen, Boni,
einfach ja, mal entweder so das oder halt wirklich einfach mal komplett lesen. Also ich würde auch keinen Vertrag unterschreiben und dann auch gucken, auch einfach mal mit anderen Sachen kommen. Also ich habe selbst in Konzernen schon große Sachen rausgehandelt, wenn ein ganz klarer Nutzen da war. Okay. Und dass es jemand nicht kann, weil es geht ja bei Neueinstellungen auch.
Ja.
Ja, also es ist immer ein Spielraum drin. Wenn jemand will, findet einen Weg. Wenn nicht will, findet einen Grund. Das ist einfach so.
An dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis, Sie haben gleich noch oder bis jetzt gleich haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Killerphrasen reinzuschicken, sprich Sätze, die Sie mal von Ihrem Chef oder Ihrer Chefin gehört haben, nachdem Sie ein höheres Gehalt haben, die irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben. Wir werden diese Killerphrasen hier gleich noch auseinandernehmen, gemeinsam mit Expertin Claudia Kimmich. Genau, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal, was denn noch an User-Fragen reingekommen ist und dann könnten wir eigentlich auch schon zu unseren Killerphrasen übergehen. Ja,
vielleicht beleuchten wir, während ihr da noch guckt, nochmal das Nein von der anderen Seite, wenn ich nämlich Nein sage, ja, weil ich sage immer, Nein ist ein ganzer Satz und Rechtfertigungen und Erklärungen sind ab heute gestrichen. Also eine Klientin von mir hat mit 8 Buchstaben 40% mehr verdient. Sie sagte nämlich, also die war Geschäftsführerin und ist dann in die Schweiz zu dem Mutterschiff gegangen und hat dann gesagt, nein, es war noch mehr. Also, und der sagte, so, ich habe mal was vorbereitet, kriegst du mal 10% mehr. Und sie sagte, nö. Und hat nichts gesagt danach. Das ging noch relativ easy. Dann hat der also weitergerechnet, war ein bisschen irritiert und gesagt, ja, okay. Und hat so ein bisschen rumgerechnet, hat gesagt, also dann machen wir 20%, das ist aber dann in Ordnung. Und sie sagte, nö. Da war es schon schwieriger. Und er rechnete ihr tatsächlich 30%, ich kürze es ein bisschen ab, das hat eine Stunde gedauert, das Gespräch. Und sie sagte beim dritten Mal, nö. Und hat gesagt, ehrlich gesagt, hatte ich mehr Angst, dir zu erzählen, dass ich nicht Nein gesagt habe, als dass ich nochmal Nein sage. Also wir sind bei 6 Buchstaben. Ja. Und dann hat sie tatsächlich die 40% gekriegt und hat dazu Ja gesagt. Also wirklich mit 8 Buchstaben. Und sie, aber das Wichtige ist, nicht zu sagen, aber ich bin wert und ich kann und nochmal hier diesen Nack, 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 Nack. Okay. Vorsicht, es gibt 4 Ebenen in der Verhandlung. Inhalt, Beziehung, Unterbewusstsein und oben ist die Macht. Mhm. Und Macht schlägt alles. Das heißt, ober sticht unter. Wenn auf der Machtebene, da finden auch diese Killerphrasen statt, wenn da einer sagt, Salasase, du denkst jetzt, du bist es wert, ja, kann ich mir aber mal so die Arbeits- und die Seitenzahlen und die Abrufe anschauen, naja, dann reden wir da vielleicht nochmal drüber. Das hat ja nichts Inhaltliches. Da ist zwar ein Inhalt versteckt, aber am Tonfall merkst du schon, ja, und du merkst, dass du sofort irgendwie auch körperlich ein bisschen kleiner wirst, weil es einfach ein Angriff ist. Ja. Und zu sagen, ja, bin ich. Mhm. Punkt. Kurze Einwortsätze und da eben Nein ist dein ganzer Satz, beziehungsweise auch sonst kurze Sachen sagen. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie das wert sind? Ich weiß das sogar. Punkt. Gerade in die Augen schauen. Übrigens, wer Probleme hat, jemanden gerade in die Augen schauen, auf die Nasenwurzel, den Unterschied merkt kein Mensch. Ist so, sind kleine Tipps am Rande.
Ja, aber die helfen enorm.
Absolut.
So. Wir haben noch eine letzte. Ja. Eine letzte können wir noch machen. Hier hat ein User geschrieben, für mein Gehalt 2023 wird Anfang 2023 eine Erhöhung beschlossen. Ich habe daher keinen Wert für Verhandlungen bei Firma B. Lieber Spanne angeben oder oberes Ende?
Keine Spanne. Nie Spanne. Wenn Spanne, dann immer mit dem oberen Ende unten anfangen. Also wenn ich jetzt 60 bis 70 will, dann 70 bis 80 sagen. Also Spanne nie, weil wenn ich 60 bis 70 sage, kriege ich 58. Mhm. Und ich habe noch immer noch nicht, also, genau. Also, naja, vielleicht 60 bis 70, aber ich komme auch für 59. Vielleicht. Mhm. Oder auch nicht. Also, einfach nicht machen. Wozu? Mhm. Weil ich gebe ja meinen unteren Wert schon klar.
Kann oder wenn halt die Spanne sehr bewusst einsetzen, ne?
Ja. Also sagen, also alles über 6 stelle ich mit 2 davor, ist okay.
Ist auch eine Spanne. Danke.
Ja, also. Ist ein bisschen größer nach oben, gell? Also, wir denken, wir sollen ja groß denken.
Ja. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu dem Punkt, auf dem jetzt wahrscheinlich alle gewartet haben.
Ich laufe mich schon mal warm.
Genau. Frau Kimmich läuft dich hier schon mal warm. So,
ihr wollen wir mal Killerphrasen machen. Ihr haut sie mir einfach hin. Ich würde sagen, ihr haut sie mir hin, ich beantworte sie und mache dann eine Erklärung noch
super
dazu.
Sehr gut. Also, die eine haben wir schon. Klassische Phrase bei uns, da reden wir später drüber. Und
nein.
Dann kommt nie mehr was.
Nein, wir reden jetzt drüber. Pause, Pause, Pause. Und dann hartnäckig bleiben, Termine einstellen. Ich höre dann immer, aber ich kann dem doch nicht so auf die Nerven gehen. Doch, auf den Sack gehen und zwar sofort. Jeden Tag auf die Füße stehen, dreimal im Büro stehen, nachfragen, weil sonst funktioniert es halt nicht. Das ist einfach eine Nummer, die unwunderbar verplätschern lassen ist, die weit verbreiteste Verhandlungsmethode von der anderen Seite.
Mhm. Phrase Nummer 2. Ja, Geld ist nicht alles.
Mir hilft es sehr und deswegen bevorzuge ich jetzt beim Thema zu bleiben. Ja, also wirklich nicht, also Geld ist nicht alles, was das für eine Aussage ist. Ganz klar Machtebene, ne? Mhm. Geld ist nicht alles, ja schön, wenn es für dich das nicht ist, kannst du mir ja mehr geben.
Sehr gut. Ist nicht im Budget vorgesehen.
Ja, in welchem Budget können wir es einpreisen? Das ist wieder die sachliche Antwort und zu sagen, ja, ich bin auch außerhalb des Leistungsgefüges. Also auch da wieder die, und wie gesagt, auch da ganz kurz, weil ist nicht im Budget vorgesehen, kann ja alles und nichts heißen. Ja. In welchem Budget eigentlich und wieso überhaupt?
Mhm. Also erstmal das Budget einfach generell mal hinterfragen und dann so das
Ganze. Und zu sagen, okay, dann machen wir es halt außerhalb des Budgets. Ist mir doch wurscht, aus welchem Budget es kommt.
Na gut. Dann haben wir Killerphrase. Du bist ja noch so jung und verdienst schon so viel. Wow. In deinem Alter habe ich nicht so viel verdient.
Ja, hättest du was Gescheites gelernt, hättest du damals auch schon so viel verdient. Also wirklich erstmal zurückhauen. Vorsicht bitte, wenn es Daten, Zahlen, Faktentypen sind, dann ist es wirklich schwierig, weil die verkraften das nicht. Ja. Weil das ist dann ein Abgleich, den die nicht leiden können. Aber das sind ja selten so. Ja, und das ist wirklich zu sagen, ja, das, da wäre ich jetzt an deiner Stelle auch neidisch. Ich bin's wert.
Mhm. Ja. Das ist an der Stelle, muss ich meine Killerphrase auch reinwerfen, die ich selber mal gehört habe tatsächlich. Mir wurde mal gesagt, die anderen in deiner Branche verdienen aber auch nicht so viel. Ich finde, das zahlt so ein bisschen auf was Ähnliches ein. Was würdest du darauf antworten?
Ehrlich gesagt, ist mir das völlig egal. Und nicht weiter. Hm. Nicht zu sagen, aber ich bin es wert und ich kann da, sondern einfach zu sagen, mir wurscht. Vorsicht, da ist auch die Franziska Schenk, das ist, glaube ich, eine Eisschnellläuferin. Die wurde mal von ihrem Mentaltrainer gefragt, warum willst du nicht gewinnen? Und die hat geantwortet drauf, damit die anderen nicht verlieren. Das heißt, ganz oft dieses, es passt nicht ins Gehaltsgefüge und diese Punkte oder die anderen verdienen, das ist so ein, also gerade bei Frauen funktioniert das übrigens deutlich besser als bei Männern, weil wir haben uns ja alle lieb und wir sind ja auch ganz nett zusammen und so und dann wollen wir da nicht rausragen. Das ist halt noch Steinzeithirn, ne? Wenn wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden sind, sind wir halt gestorben, weil verhungert.
Ja. Gut. Claudia, du bist so hoch hier eingestiegen mit deinem Gehalt. Wir müssen das erstmal die anderen angleichen. Trägt das nicht?
Netter Versuch. Da müssen wir mal gucken, ob jemand anders das hohe Einsteigen und die hohe Leistung auch besser haben will. Und zu sagen, außerdem könnt ihr ja mal ein Verhandlungstraining bei mir buchen, ne? Also guck da auch zurück. Vorsicht, worum geht's in so einem Satz? Du bist so hoch eingestiegen und ich könnte auch erstmal nur so sagen, zu Recht. Hm. Und das zu Recht hat sich übrigens nicht verändert. Hm. Und wichtig ist ja, wie du merkst, du kommst aus dem Augenkontakt nicht raus. Ja. Und das ist das Wichtige dabei. Ja. Dass ich das halte und nicht sage, das funktioniert natürlich nicht. Ja.
Noch eine letzte Killerphrase, die mir allerdings, die nicht eingeschickt wurde, aber wo mich die Antwort darauf total interessiert, weil es auch etwas ist, was ich schon häufiger gehört habe. Wenn ich dein Gehalt erhöhe, bekommt jemand anderes weniger. So ein bisschen die emotionale Erpressungsschiene.
Mir wurscht. Und? Also würde ich überhaupt nicht drauf eingehen. Also und ehrlich gesagt ist es rechtlich auch gar nicht möglich. Es kann, also ja, es kann jemand anders weniger mehr bekommen, aber es kann ja nicht sein, was die ja implizieren und womit sie ja spielen, ist, dass ich jetzt, wenn ich ihm mehr gebe, dir was abziehe. Und das geht ja rechtlich gar nicht. Ich kann Gehalt nicht kürzen. Also auch da nochmal Vorsicht. Das soll ich nicht ins Boxhorn jagen. Sagen, aha, ist ja spannend. Ich dachte, das geht rechtlich gar nicht.
Genau, wir biegen so langsam auf die Zielgerade vom Gespräch ein, aber genau, ich guck mal sonst mal gerade noch, ob wir noch Phrasen haben. Genau, sonst würde mich noch interessieren, wie gehe ich denn dann aus so einem Gespräch raus, vor allen Dingen, wenn es noch Klärungsbedarf gibt. Also wie, dann ist ja sozusagen vor der Verhandlung, also nach der Verhandlung, erstmal vor der nächsten Verhandlung, wie gehe ich dann damit um? Ja?
Und ganz klar der Call to Action, also zu sagen, okay, wir haben vereinbart, auch wenn übrigens so mündliche Sachen versprochen worden sind, immer eine E-Mail hinterher schreiben. Und ganz unten so eine Frage wie, okay, wie machen wir das dann am Samstag? Dann hast du nämlich einen Beweis, dass der andere die E-Mail gelesen hat, wenn er nur die, wir machen das am Samstag, beantwortet hat, dass es nicht sagen kann, habe ich nicht gekriegt. Und dann wirklich sagen, okay, wann schreiben wir es fest? Wann kommt der Vertrag? Und dann kommt wieder das Thema hartnäckig sein. Weil ich habe es auch schon erlebt, dass dann ein halbes Jahr nichts passiert ist. Und dann habe ich die Klienten gefragt, ja, und hast du nachgefragt? Ja, nee, die werden dann schon kommen. Nur, könnte sein, könnte aber halt auch nicht sein. Ja. Absolut. Deswegen hartnäckig sein und diesen, ich gehe jemand auf die Nerven, und zwar mit was, mit Recht.
Vielleicht kannst du noch mal vorm Abschluss noch einmal einordnen, ich glaube, du bist ja auch immer sehr darauf bedacht, das Gegenüber zu lesen, ne? Also welche Arten von Chefverhandlern, die sind jetzt ab und zu schon mal so durchgeblitzt, gibt es da eigentlich auf der Gegenseite?
Genau. Ja. Also wir haben einmal, bei mir sind es ja Max und Maxima, die strategischen Gewinnmaximierer, das sind so langsame Walzertänzer, immer schön einen Schritt nach dem anderen. Daten, Zahlen, Fakten, keine Eselsohren, geraden Namen schreiben. Da, wenn es Leistung gibt, gibt es auch Geld. Wenn der sagt, ich habe keins, dann ist es keine Killerphrase, sondern dann ist es so.
Okay.
Ja, sind aber die einfachsten, weil da muss ich erstmal nur meine Leistung darstellen.
Das heißt, das dann einfach klar sagen, 15% hier nach oben und das.
Oder auch zu sagen, pass auf, ich habe das Angebot, ich will bei dir bleiben. Ich habe aber ein Problem damit, wenn ich das nicht kriege hier. Ja, ich habe einen Klienten gehabt, die haben sie wegen 20.000 Euro, haben die den gehen lassen mit einem Umsatz von 1,8 Millionen. Den hat er halt mitgenommen. Der hat halt dann auch das Doppelte gekriegt. Ja, der kam mit 65.000 zu mir, wäre für 85 dort geblieben, ist im nächsten Unternehmen mitsamt dem Umsatz für 140.000 eingestiegen. So blöd kann man eigentlich gar nicht sein. Also, meine ich, aber gut. Ja, dann haben wir Dominik Domenico, die Tango-Tänzer, das sind so die Machtmenschen. Okay. Und da geht es auch drum, aha, Goldkettchen und grauer Pullover und so ein bisschen rosaner Lippenstift. Naja, da müssen wir eh noch ein bisschen arbeiten, bevor wir da ein Gehalt haben. Ne? Also vielleicht ja, wenn der Schmuck dann echt sein ist. Also die bohren wirklich so rein, ja, oder die sagen, naja, hat es für ein Jackett nicht gereicht, muss es die Strickjacke sein. Also die gehen so wirklich da, ja, also mal nach oben gerechnet. Also da, aber die gehen wirklich, kennt ihr die so diese Achillesferse immer finden und genau, und du denkst, also, das kannst du gar nicht wissen, du Arsch. Ja, also und da einfach, da kommt es halt drauf an, im Vollbesitz der Kräfte, ja, ich sage mal, lächelnde Brustwarzen hier, dann merkt ihr nämlich, da wird die Haltung sofort ganz anders, ja, und dann hergehen und das wirklich üben und da sehr, sehr gut vorbereitet sein und bitte auch, wenn ihr einen Schnupfen habt, absagen. Ja. Weil Vollbesitz der geistigen und der körperlichen Kräfte ist ganz wichtig.
Das heißt, Machtmenschen, Zahlenmenschen?
Genau, dann haben wir noch Paradiesvögel, ja, da würde ich jetzt nicht das Mikro wieder in die Drehung machen, und dann freue ich das Mikro rum, ne, dann schimpft mich der Techniker. Und das sind so die Paradiesvögel. Da kommt es drauf an, den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil die sind todesgelangweilt. Was bei Daten, Fakten, Zahlen, wenn du da so eine Excel-Liste machst und sagst, das habe ich, dann finden die das cool. Wenn du das dem anderen, dem Paradiesvogel, der so, ach, ja, kotzt er dir vor die Füße. Ja, sondern da geht's drum, ich hatte einmal eine Klientin, da hat der Dieter Kürten zu ihr auf einer Veranstaltung gesagt, zu ihrem Chef gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie für eine Perle hier haben? Dann haben wir echt Zuchtperlen und echte Perlen verglichen, sind übrigens 32% Unterschied. Das hat sie dann als Bonus mehr gekommen. Also das, da geht dann so ein Rechenbeispiel, oder das macht dann auch wieder Spaß. Und wir haben noch Traugott und Traudel, damit die Letzten wissen, dass ich wirklich aus München komme. Ne? Das sind mehr die Formationstänzer, da geht's dann mehr ums gemeinsame Duschen als ums vorher zusammen tanzen. Und da ist es wirklich die Beziehung idealerweise vorher aufzubauen. Auch wenn es neue Bewerbungen sind, mal auf LinkedIn, Xing schauen, gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es vielleicht einen gemeinsamen Geburtsort. Passiert öfter, als man denkt übrigens. Ne? Motorradfahren, Hobbys, was auch immer. Gibt es eine Gemeinsamkeit, kann ich eine Beziehung aufbauen? Sind die Kinder im gleichen Alter? Mhm. Ja, dann daher zu gehen. Und es sind natürlich nicht alle diese einzelnen Typen, sondern es sind ja ganz oft Mischtypen. Mhm. Da muss ich auch gucken, was reagiert jetzt gerade. Und dazu ist es wichtig, das vorher so zu üben, weil dann kann ich mich in der Verhandlung auf mein Gegenüber konzentrieren und entsprechend reagieren. Ja. Oder sogar agieren, besser noch.
Ganz lieben Dank schon mal für den Moment. Genau, das war unser Live-Gespräch zum Thema Gehalt verhandeln in der Krise. Ich nehme mit, trotz Inflation und hoher Teuerung ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt zu verhandeln. Und wenn man nicht weiß, wo man hingucken soll, immer genau zwischen die Augen gucken. Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Tipp.
Ja, schreiben Sie uns gern Ihr Feedback zu dieser Folge. Das können Sie auch einfach unter dem Livestream oder Sie können uns natürlich auch bei LinkedIn, Twitter oder Instagram folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Rückmeldungen und vielleicht auch die ein oder andere Themenidee hier für Handelsblatt Live Plus. Vielen Dank.
Dankeschön. Gutes Umsetzen.